Schlagerradio Podcast.
Ein bekanntes TV-Gesicht ist heute mein Gast. Wir haben den Schauspieler im Alten genauso gesehen wie in der Serie Charité oder Zürich-Krimi. Naja, die Liste seiner Rollen im Fernsehen, die ist wirklich ellenlang. Und ich wette, er weiß nicht mehr, welche seine erste TV-Rolle war. Hallo Max von Pufendorf.
Einen wunderschönen guten Tag.
Kannst du dich erinnern?
Ich glaube, es war Praxis Bülow-Bogen. Kann das sein?
Ich habe nachgeguckt. Da steht im Internet Die Mörderin, 1998.
Oh, das kann auch sein.
Und dann danach Praxis Bülow-Bogen mit dem legendären Fitzmann, Günther.
Nee, das war schon mittlerweile, glaube ich, nicht mehr Fitzmann. Nee, den habe ich nicht mehr kennengelernt. Das war, wie hieß er? Herr Rudolf.
Ja, nicht Günther Strack, sondern fällt mir gerade auch nicht ein, aber... Ja. Scheißegal.
Ja, bitte verzeihen Sie, lieber Kollege.
Polizeiruf, Wilsberg, ein Fall für zwei. Also, sag mal, ich habe ja so den Eindruck, du spielst alles, was dir angeboten wird.
Nein, überhaupt nicht. Und ehrlich gesagt, macht mich die Frage auch ein bisschen traurig, weil es ist eigentlich in diesem Beruf unglaublich schwer, eine gute Balance zu halten, wirklich Rollen zu spielen, die einen erfüllen und auf der anderen Seite auch sich und das Leben seiner Familie zu
finanzieren. Also der Spagat natürlich, ja.
Dieser Spagat, der ist immer ein Spagat und das ist, ich habe viele Absagen auch gemacht dabei, ja. Doch, okay. Schon auch.
Also mit Spagat meine ich auch nicht festgenagelt zu werden auf ein Genre, dass man sagt, den kenne ich aus dem Tatort. Ich habe ja bewusst die Frage ein bisschen provokativ gestellt. Ja. Den kenne ich aus dem Tatort. Wenn der mitspielt, ist er immer der Mörder.
Genau. Ich finde, dass es gibt manchmal eine Lehrerin von mir hat mal zwischen zwei Typen Schauspielern unterschieden und zwar zwischen den Selbstdarstellern und den Chamäleons. Und ich möchte natürlich wie fast alle Kollegen zu zweiterer Gruppierung gehören und das ist der schwierigere Weg.
Ja, genau. Es gibt welche, da hat man wirklich den Eindruck, die spielen sich selber.
Ja, das ist natürlich auch einfacher für die Produktion, weil die wissen, da ist das drin und das kommt dann auch da raus und ja.
Mit Götz George hast du dich mal unterhalten über guten Filmstoff und du hast ihn, glaube ich, gefragt, sag mal, du kannst dir ja alle Rollen aussuchen und der war ein bisschen irritiert und hat wohl gesagt, als Schauspieler wartet man immer auf das nächste gute Buch.
Ja.
Ist das so?
Junge, das hört nie auf. Ja. Vergiss es, hat er gesagt. Wenn du Erfolg hast, heißt das nicht, dass du nicht doch immer auf das nächste gute Buch und auf die nächste gute Rolle wartest.
Ja.
Das fand ich sehr beeindruckend. Überhaupt war die Begegnung mit Götz George sehr beeindruckend für mich, weil er eine unglaubliche Arbeitseinstellung hatte mit seinen, ich glaube, er war damals schon 70, mit seiner Kraft, wie er gesagt hat, nein, ich gehe jetzt nicht in den Trailer, es regnete zwar und es waren fast Minusgrade, nein, ich lege mich jetzt hier unter die Bahnhofsbrücke und dann es geht schneller mit dem Licht. Nein, mach weiter, ich warte hier. Und das fand ich so beeindruckend, auch wie der das Team zusammengehalten hat. Das war ein unglaublicher Teamplayer.
Ja, und er wurde ja berühmt als Schimanski und Krimis, wir hatten es ja vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, ist ja auch ein Genre, in dem du oft zu sehen bist. Und jetzt hast du letztlich mal gesagt, wir haben ja eigentlich alle Krimi-Formate nach allen Städten, nach allen brutalen Mordarten irgendwie jeden Tag im Fernsehen. Warum, frage ich mich, lieben die Deutschen die Krimis? Warum gibt es jeden Tag Soko Leipzig, Soko Potsdam, WAPO Berlin und wie sie alle heißen?
Da ist so ein bisschen was aus dem Ruder gelaufen, was ich gar nicht beabsichtigt hatte. Ich habe da einmal gesagt, wir haben tatsächlich eine Überlast im Fernsehen, aber ich meine, damit renne ich, glaube ich, bei allen, auch bei den Fernsehmachern, offene Türen ein. Das heißt aber um Gottes Willen nicht, dass ich den Krimi nicht mag oder dass ich in irgendeiner Weise Kritik an meinen Kollegen oder sowas. Es ist einfach nur, und woher diese Lust am Krimi kommt und ob sie tatsächlich nur diese einzige Lust ist, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich finde immer die Analyse, was Zuschauer hören wollen, die ist immer relativ müßig, weil wir müssen irgendwann zu dem Punkt kommen, glaube ich, jeder, der irgendwas macht, irgendwann zu dem Punkt kommen, zu sagen, was will ich denn machen? Und nicht, was könnte denn der andere mögen? Und ich glaube, damit vielleicht ist das eine Form von, weiß ich nicht, Kritik, dass man zu sehr vielleicht danach schielt, was funktionieren könnte. Und wenn wir diese Regel hätten, würden wir nur noch Erfolge machen. Und ich fand es ein bisschen interessant, dass man, wenn man irgendwo ein Interview gibt, wo ich eigentlich Cluedo anwerben wollte, was ja auch eine Form von Krimi-Farce ist, auch mit einer Lust an diesem Genre, um Gottes Willen, ja, dann mich zu so Galionsfigur zu machen, ich sehe auf einmal in allen sämtlichen Zeitungen Max Pufendorf, der große TV-Kritiker. Ja, ja. Nein, also ja. Ich bin weit entfernt davon, weil das sind meine Arbeitgeber. Und aber ich meine, ich renne wirklich offene Türen ein. Es ist natürlich Wahnsinn, was an Krimis läuft.
Lass uns ein bisschen reden über deinen Weg zum Schauspiel. Als Kind wolltest du unbedingt diesen Beruf machen. Und der Papa, ein Jurist, ich glaube Verwaltungsjurist, auch Kulturstaatssekretär, der fand das erstmal gar nicht so cool, oder?
Das hat er mir nicht so gesagt. Aber wir waren damals bei der Derniere vom Schauspieldirektor. Peter Matic hatte das inszeniert. Ich glaube, er spielte auch mit. Und da war so eine Schauspieltruppe, die danach noch essen ging. Und mein Vater hatte die Angewohnheit, ungefragt immer hinter die Bühne zu gehen und allen zu gratulieren, zu sagen, wie großartig alle waren. Und dann hatten wir uns einfach dem angeschlossen. Und ich saß also auf einmal mitten dieser Schauspieler und ich weiß noch, einer war dabei, mein Kollege Thomas Wolf, falls er dies hört, ganz herzliche Grüße an ihn. Und der erzählte mir über sein Leben. Und da weiß ich noch, dass ich dachte, ach guck mal, das finde ich klingt toll.
Wie alt warst du da?
14. Mhm. Und danach sind wir zusammen Bus zurückgefahren, mein Vater und ich. Und da erinnere ich mich daran, wie er mir über die Vorzüge des Jurastudiums referierte. Er war damit leider nicht sehr erfolgreich.
Ja.
Ach, er ist jetzt mittlerweile nicht mehr leider. Also er freut sich ja mittlerweile drüber.
Als Kind wolltest du unbedingt eine Brille tragen. Also ich kann mich erinnern, als ich mit 17 hörte, wenn sie einen Führerschein machen wollen, müssen sie eine Brille tragen. Und ich fand es schrecklich und du hast gesagt, ich will unbedingt eine haben. Warum das denn?
Ja, und zwar habe ich im Kindergarten immer neidisch zu den Kindern rübergeguckt, die diese Brille mit diesem Mickey-Maus-Aufkleber hatten. Und das wollte ich auch. Und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, ich kann nicht mehr das so gut sehen da drüben. Und dann war sie ganz besorgt und ist mit mir zum Augenarzt und der grinste mich nur an, der durchschaute das und sagte, ja, ich habe entweder eine gute oder schlechte Nachricht, das kommt auf die Perspektive an, die Nachricht ist die, dass ihr Sohn Adleraugen hat, woraufhin ich heulend aus dieser Augenarztpraxis wieder raus bin. Ich habe dann vor ein paar Jahren doch das erste Mal dann wirklich angefangen habe, ein paar Schwächen zu haben, weitsichtiger Natur, und bin dann zum Augenarzt gegangen und bin danach, habe mir diese Brille machen lassen, und diese Optikerin sagte zu mir, als sie die Doktrin sah, ach Gottchen, so wenig.
Ja. Aber Mickey Maus Aufkleber auf der Brille ist heutzutage nicht drauf, hoffe ich jedenfalls.
Nein, der ist heute nicht mehr drauf. Aber es wäre mal eine Idee.
Ja, versuch's mal. Ich habe ja als Kind und dann später als Jugendlicher so an der Wand bei mir im Zimmer ein Poster gehabt von Vicky Leandros, die fand ich ganz cool.
Ah, ja.
Oder von ABBA. Und bei dir hing, habe ich gehört, ein Vorfahre an der Wand.
Auch. Ja.
Samuel von Pufendorf, der war aber schon 400 Jahre tot. Warum das denn?
Der ist ein Vorfahr, auf den die Familie zu Recht stolz ist. Wobei stolz ist auch immer so ein blödes Wort. Nein, er ist auf jeden Fall ein Vorfahre, der tatsächlich was Bedeutendes gemacht hat. Nämlich die Würde des Menschen ist unantastbar, geht zum Teil auf ihn zurück.
Artikel 1 des Grundgesetzes.
Ja. Und er hatte den ersten Professorenstuhl in Heidelberg für Naturrecht. Der hat in seinem Leben einiges geleistet und das ist natürlich eine schöne Sache.
Ja, und der Stich vom Vorfahren an der Wand, der Wunsch, Schauspieler zu werden. Vater wollte dich überzeugen, doch lieber in der Juristerei zu machen. Du bist dann zu Ernst Busch, hast dich angemeldet, die haben dich genommen. Und wie haben die Eltern reagiert?
Ich habe das heimlich gemacht. Ich wollte mir davon, auch so sehr ich meine Eltern liebe und liebte, wollte ich mir von niemandem reinreden lassen und bin da heimlich hingegangen und kam dann auf einmal zurück. Ich bin sowieso zu der Schauspielschule gegangen und hatte eigentlich eher vor, das als Generalprobe zu sehen. Ich war damals mit meinem Kollegen August Dielt bei so einem Schauspielseminar und August sagte zu mir, sag mal, ich bewerbe mich jetzt an ans Busch, willst du dich auch bewerben? Und dann habe ich gesagt, nee, ich gehe erstmal ein Jahr ins Ausland und dann mache ich diese Tour von Kiel nach Zürich. Und dann meinte er, mach das doch jetzt als, mach du. Das war eigentlich seine Idee. Und dann habe ich das gemacht und dann hat es geklappt bei uns beiden.
Ich habe ja vorhin nach der ersten TV-Rolle gefragt. Kannst du dich noch erinnern an die erste Rolle auf der Bühne? War das in München?
Also ich habe ja viel Schultheater schon gespielt und da waren irgendwie die Grenzen fließend. Das wurde dann immer, ich habe ja, die erste richtige offizielle Bühne war dann wahrscheinlich, also in der Busch waren wir dann auch im Gorki-Theater, im Studiotheater. Ich glaube, das war dann wahrscheinlich so. Nein, Moment mal, ich war im Hebel-Theater, ja. Bin ich mal, als Eva Mattes einen Monolog hatte, irgendwie so als Geist. Hilmar Sanders Brahms hatte das damals gemacht. Und da bin ich als Geist hinten hinter Eva Mattes einmal durchgegangen. Ich war sehr nervös.
Wie viel Text?
Gar keiner.
Das war die erste tragende Rolle.
Ja.
Welches Jahr, in welchem Jahr war das?
Oh Gott, das muss 98 so gewesen sein.
Da haben die gesagt, der hat den Geist so gut gespielt, dem trauen wir mehr zu.
Ich weiß nicht, Hilmar Sanders Brahms wollte mich damals tatsächlich für den Johannes Brahms haben. Sie hatte mich in der U-Bahn angesprochen und sagte, sind Sie Schauspieler? Und ich so, um Gottes Willen, sieht man das? Und da aus dem Film ist leider nie was geworden. Doch, stimmt, ist was geworden, doch. Aber dann ohne mich. Das hat dann Herr Kinski gespielt. Ja, ich habe den aber nie gesehen, den Film.
Cluedo, das ist ein Detektivbrettspiel, bis zu 6 Teilnehmer, mit 2 idealerweise fängt man an. Und da geht es darum, einen Mordfall aufzuklären. Hast du es eigentlich schon mal gespielt?
Ja, selbstverständlich, schon als Kind. Ich liebe das Spiel.
Es gibt es ja auch schon seit 1948. Also.
Ja. Eben.
War möglich. Und das gab's mal als Film, ist komplett gefloppt.
Ja.
Dann als Theaterstück am Broadway, ein Riesenerfolg, Musical glaube ich sogar. Und dann hat die Komödie am Kurfürstendamm, Martin Wölfer, gesagt, wir versuchen mal das Ganze nach Deutschland zu holen. Und jetzt gab es in Berlin die Deutschlandpremiere auf den Brettern, die Welt bedeuten, mit einem Brettspiel als Theaterstück.
Ja.
Cluedo. Die Premiere war ein großer Erfolg und du bist mit dabei als Professor Blum.
Ja.
So. Und ihr seid ja mehrere auf der Bühne. Und die Frage ist natürlich immer, wer ist der Mörder? Variiert das von Aufführung zu Aufführung wie beim Brettspiel oder ist da viel Improvisation dabei?
Es ist wie beim Spiel, je nach Zug. Es gibt unterschiedliche Theorien und jeder sagt die und je lauter er sie sagt, werden sie nicht unbedingt wahrer. Aber es geht, in diesem Stück geht es eben darum, dass diese Figuren sich in einer Villa Schwarz wiederfinden zur Zeit der McCarthy-Ära.
Also 50er Jahre.
In den 50er Jahren, als Verschwörungstheorien sehr weit verbreitet waren. Man kann sich auch ein bisschen, auch in heutiger Zeit, vielleicht auch das ein oder andere nochmal daran erinnern. Und da werden die alle eingeladen und ein merkwürdiger Butler empfängt sie und sie alle haben so ein bisschen Dreck am Stecken und wie es bei einer Farce eben so ist, man beschuldigt sich gegenseitig und es gibt eine Verkettung von merkwürdigen Zufällen, die dann zu Morden führen und jeder hat natürlich eine Theorie, wer es gewesen sein könnte.
Und jeder könnte auch der Täter für sich selber gewesen sein.
Jeder könnte der Täter sein, ich verrate natürlich nicht, wer es war. Mhm. Es gibt aber auch Momente in den Proben, und auch während der Vorstellung, wo ich selber auch nicht weiß.
Ja, ich habe die Premiere gesehen und ich habe manchmal auch überlegt, hast du jetzt alles mitbekommen? Ja, es geht ja sehr schnell zu und ich frage mich natürlich bei so einer Komödie, es ist ja auch schwer, man kann viel lachen, es ist ja auch wirklich schwer, wahrscheinlich Komödie auf die Bühne zu bringen. Stimmst du dazu?
Unbedingt. Also in dem Stück ist es besonders eklatant zu sehen, dass diese Sätze einfach alle, also einzeln auseinandergenommen, heiße Luft sind. Da ist nichts irgendwie, was im Raum steht und was eine Pause erträgt. Mhm. In dem Augenblick, wo der Zuschauer anfängt, darüber nachzudenken, was gerade gesagt wurde, haben wir einen ganz großen Fehler gemacht.
Ja.
Also es muss ein Ping-Pong-Spiel sein, einer Schnelligkeit, wo der Zuschauer eigentlich auch permanent überfordert ist. Das sind wir auch auf der Bühne, aber wir hoffen, dass wir immer noch die Form aufrechterhalten. Aber diese Hysterie ist unheimlich wichtig für diese Art von Screwball-Slapstick. Und wir hoffen natürlich da, die viele, viele Lacher damit zu generieren.
Habt ihr auch bei der Premiere bekommen? Ich fand, man merkt euch die Spielfreude an. Jetzt stelle ich mir vor, es geht natürlich in Vorbereitung so eines Stücks nicht nur freundlich und freudig zu. Das ist knallharte Arbeit. Knallt's da auch mal richtig im Team?
Oh ja, das tut es grundsätzlich bei Komödien, weil man hat in der ersten Woche hat man noch richtig Spaß. Da lacht man sich scheckig über alles, was der Kollege irgendwie macht und freut sich an jedem Gag. Und wir fanden uns mörderlustig in der ersten Woche. Und ab der zweiten Woche fängt's dann schon an. Ne? Da sagt man so, sag mal, wolltest du nicht eigentlich von links kommen? Weil das wäre für meine Pointe ganz wichtig, wenn du von rechts, von links kommst. Nee, ich wollte aber jetzt mal von rechts ausprobieren. Ja, ist ja ganz schön, aber wir wollten eigentlich eben noch, hatten eben noch verabredet, dass wir, das ist halt eine Grundverabredung. Das Ganze ist eigentlich ein Chor, Stück eines Chores. Und das ist immer wieder mit Kommunikation verbunden und das ist sehr, sehr, sehr harte Arbeit.
Und eine harte Arbeit war es auch. Kurz vor der Premiere hat eine der Hauptdarstellerinnen einen Unfall gehabt. Sie konnte nicht auftreten und innerhalb von wenigen Tagen musste eine Ersatzbesetzung her. Und der Martin Wölfer, der Intendant des Hauses, kam vor der Premiere auf die Bühne und sagt, die Kollegin ist neu, hat nur einmal geprobt. Und ich habe gedacht, na mal gucken, ob man das merkt. Und ich muss sagen, keiner hat es gemerkt. Das war großartig. Wie schafft ein Schauspieler es, innerhalb von wenigen Tagen sich in so eine komplette textreiche Rolle reinzudenken?
Unfassbar. Also ich bin auch, ich stand staunend daneben und dachte mir, wie macht sie das?
Sophie Berner.
Genau. Und also die ist einfach ein Tier. Also nicht vom Äußeren her, aber von ihrem Arbeitsethos her. Unglaublich. Und ich bin ganz traurig, dass die Chiara Schuras sich da so verletzt hat. Und ich, falls sie das jemals hören sollte, ich grüße sie ganz, ganz herzlich und wünsche gute Besserung.
Max, Cluedo, das Mörderspiel, ein Brettspiel auf den Brettern, also im Theater. Schnelle Dialoge, jede Figur hat Dreck am Stecken, das haben wir schon gehört. Und es geht ja ein bisschen, das fand ich ganz interessant, in dem Stück um Vorverurteilung. Mhm. Weil was wir ja alle irgendwie kennen, wir sehen jemanden und denken, naja, ob der so koscher ist oder denken, ha, super Typ und so weiter. In jede Richtung funktioniert's ja. Und dann hat man sich irgendwie ein Urteil gebildet und dann trägt man das so einfach mit sich und am Ende ist es gar nicht so. Stimmst du zu, dass das, dieses Klischee da bedient wird?
Unbedingt. Und da es auch ums Denunzieren geht und wir in im Zeitalter der Fake News und KI mittlerweile uns gar nicht mehr so sicher sein können, was jetzt wahr ist und was nicht, ist das natürlich eigentlich auch das Stück zur Stunde, finde ich, weil es auf unglaublich aberwitzige Art genau diese Form von ich weiß, wie die Wahrheit wirklich ist. Und es gibt diesen wunderschönen Satz von Günter Grass, die Wahrheit gibt es nur im Plural. Das ist natürlich wahr, aber wenn wir uns aber auf gar keine Ebene der Wahrheit mehr einigen können, dann haben wir gesellschaftlich, wie man in Amerika sieht, ein Riesenproblem. Und da ist dieses Stück auch das erfolgreichste Stück überhaupt im Moment.
Jetzt sage ich ja, es gibt wenig Wahrheiten. Das passt so ein bisschen zu Günter Grass mit vielen Wahrheiten. Denn das meiste ist ja eine Interpretation. Und was ich heutzutage eigentlich total interessant finde, wenn du eine Nachricht liest, die von Kollegen der Deutschen Presseagentur rausgegeben wird, überall abgedruckt und besprochen wird, im Grunde ist das ja auch nicht mehr objektiv, weil da hat ja schon ein Mensch etwas niedergeschrieben und ab dem Moment ist es eigentlich schon wieder subjektiv. Also das Thema Wahrheit ist, glaube ich, ein ganz dünner, schmaler Steg, auf dem man da rumbalanciert. Die Leute, die Zuschauer im Publikum, die haben, hatte ich bei der Premiere von Cluedo das Gefühl, auch großes Vergnügen daran zu raten, wer ist es jetzt eigentlich? Also schon mit diesen Vorurteilen da reinzugehen. Ich habe mich erwischt, dass ich dachte, der Blom, der ist es. Und 5 Minuten später denkst du, der könnte es auch sein. Also ich glaube, das Publikum liebt es, in so Detektiv zu spielen.
Unbedingt. Und das ist ja wirklich das Tolle an diesem Krimi-Genre. Es geht ja gar nicht so sehr um Mitleid mit dem Opfer wie ein Sozialdrama, sondern es geht darum, man hat einen Toten, mit dem man jetzt erstmal nicht so viel Empathie hat, sondern man geht davon aus, um Gottes Willen, wer hat ihn umgebracht? Und dieses Ratespiel ist das genau das, was so Spaß macht. Und das bedient dieses Spiel auf wunderbare Weise. Das macht auch Spaß, weil es wird auch, und das finde ich auch so schön an dem Stück, es wird nicht einfach nur eine Theorie aufgestellt und dann nicht erfüllt und dann nicht aufgelöst. Also man hat auch am Ende, wenn man es denn schafft, dem allen zu folgen, was wirklich nicht leicht ist.
Das ging mir auch so.
Aber wenn man vielleicht öfters dann kommt, dann kann man am Ende wirklich ganz klar sagen, ah, okay, der hat an der Stelle das und das gemacht. Ja. Und wenn man dann genau, es gibt ja auch Indizien hier und da, da fällt mal hier und das und dahin und so. Dann, wenn man darauf achtet, kann man vielleicht auch schon an die Lösung kommen.
Es ist schlau gemacht von Martin Wölfer, dem Intendanten der Komödie am Kurfürstendamm. Da muss man öfter hingehen, um tatsächlich nochmal alles zu verstehen. Man kann, und das finde ich natürlich bei Theater immer schade, man kann ja nicht zurückspulen.
Ja.
Also wenn du zu Hause irgendeinen Krimi guckst und denkst, ah okay, habe ich gerade nicht mitbekommen, mal schnell 3 Minuten zurück und schaust dir es nochmal an. Also da muss man wirklich schon konzentriert sein.
Hat aber für mich als Schauspieler den Vorteil, dass wenn ich einen Fehler gemacht habe, man ihn nicht nochmal sehen muss.
Ja. Im Radio sagt man immer bei einem Fehler, der versendet sich. Geh gar nicht drauf. Was sagt man bei euch? Es verspielt sich.
Verspielt sich, ja, ist doch gut. Genau.
Deine Frau, Max, die macht was ganz anderes. Mode. Hat ein eigenes Label. Und ich kann mir vorstellen, das ist für einen Schauspieler auch wichtig zu wissen, da ist in der Familie jemand, der hat einen ganz anderen Job, weil das Schauspielern ist ja immer so, kommt die nächste Rolle, kommt sie nicht, gefalle ich dem Regisseur, der Regisseurin, oder? Schwingt da immer so ein bisschen Unsicherheit mit in dem Beruf?
Oh ja, mein Beruf ist tatsächlich ein sehr unsteter Beruf, aber die Modebranche ist jetzt nicht unbedingt zuverlässiger. Also wir haben uns da beide nicht den sicheren Weg gewählt.
Wärst du mal Jurist geworden?
Wäre ich mal Jurist geworden, ja.
Obwohl es gibt auch viele Juristen, die keinen Job haben, ja, und denken, mir hat mal jemand gesagt, weißt du, wenn du dein zweites Staatsexamen gemacht hast und willst Anwalt werden und glaubst, es reicht, an die Haustür ein Schild zu schreiben, Max von Pufendorf, Rechtsanwalt. Dass da die Leute kommen, das ist der große Irrtum. Man muss natürlich networken.
Ja. Oh ja.
Wie überall. Beruf steht, könnte man denken, bei den vielen Dingen, die du machst, bei dir an erster Stelle. Stimmt das?
Kommt drauf an.
Also ich hatte neulich mal gelesen in irgendeinem Artikel über dich, Familienurlaube müssen schon mal abgesagt werden, verschoben werden, auch wenn es lang geplant war, weil plötzlich kommt die Rolle.
Ja, ja, das ist eigentlich die einzige Grundregel, auf die man sich wirklich im Schauspiel verlassen kann. Wenn man einen Urlaub gebucht hat, dann kommt der Drehtag.
Ja, also du kannst dich darauf verlassen, dass du dich auf nichts verlassen kannst, so wenn der Urlaub gebucht ist. Würdest du eigentlich deinen Söhnen, die sind, glaube ich, jetzt so 10 und 14 Jahre alt, würdest du denen raten, Schauspieler zu werden?
Ich glaube, ich würde es genauso machen wie mein Vater. Ich würde auch über die Juristerei schwärmen. Nein, Gottes Willen, ich will gar nicht so sehr. Aber es ist natürlich so, dass man sich dieses unstete Leben nicht seinen Kindern wünscht.
Ja. Oder du sagst, wie unser Vorfahre, werde ein großer, was war er, Philosoph, Rechtsgelehrter.
Ja, immer. Geh mal los, genau, mach mal, finde ich gut.
Mach einfach mal.
Ich applaudiere.
Jetzt hast du so, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, du hast ja so viel gemacht, so viele Rollen besetzt, also eben nicht nur im Krimi bei Charité warst du mit dabei und. Gibt es eigentlich etwas, wo du sagst, das wäre die Rolle meines Lebens? Wünsche ich mir schon lange.
Ach, die ich mir, da gibt's einige.
Sag mal.
Oh, ganz viele. Ich würde zum Beispiel wahnsinnig gerne mal eine Hochstapler spielen. Also so eine Felix-Krull-Rolle. Mhm. Die fände ich ganz toll. Ich würde tatsächlich, und das klingt jetzt komplett absurd, aber was kann man schon für Überschriften, aber ich würde tatsächlich auch gerne mal einen Kommissar spielen. Aber dann einen, der wirklich ein Krimi-Genre so bedient, wie wir mit dem Ratespiel in dieser Ästhetik, fände ich großartig.
Jetzt sind ja viele ARD-Sender auf der Suche nach neuen Tatortkommissaren, die Bayern zum Beispiel, wenn die kämen und sagen, Mensch Max, du hast so viel Krimi-Erfahrung, wir können dir das anvertrauen, wir können uns das vorstellen. Sagst du ja oder sagst du, da bin ich dann festgelegt auf Jahre?
Nö, das würde ich machen. Klar. Ich meine, Tatort-Kommissar-Rolle ist eine große Ehre.
Mhm.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, kein Kollege, der jemals einen Tatort-Kommissar gespielt hat, hat es bereut. Und das ist nun mal das Format, was an einem Sonntagabend immer noch die Deutschen unglaublich.
Genau, 13 Millionen Zuschauer.
Unfassbar, und es ist toll. Und ich habe ja auch wirklich, ich denke auch so gerne an viele, viele Tatorte, die ich ja schon als Mörder oder Verdächtiger unterwegs war. Ich glaube, der meistgehörte Satz in meiner Karriere ist der Satz, der meistgesagte Satz.
Ich weiß, welcher. Wo waren Sie gestern um 20.15 Uhr?
Nee, und zwar soll dies etwa ein Verhör sein. Weil ich war zwar auch schon Kommissar, aber ja, eher auf der anderen Seite. Ich war mehr ein Verdächtiger.
Ah, okay, aber da gibt es auch so einen anderen. Haben Sie einen Hausdurchsuchungsbefehl?
Genau, das ist ja auch mal diese Diskussion. Sagt man Hausbesuch, Durchsuchungsbefehl oder heißt das nicht irgendwie anders?
Ja.
Naja, aber jedenfalls, was wollte ich jetzt
also
sagen?
Also Tatort, wenn die Anfrage kommt, du sagst ja.
Ja, und ich habe, genau das wollte ich noch sagen, ich habe zum Beispiel so tolle Erinnerungen, also zum Beispiel auch an den Münchner Tatort, ne? Ich fand die beiden großartig, es hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht, mit denen zu drehen. Damals war das spielte ich einen stotternden Junkie, und die waren toll, es war großer Spaß mit den Kollegen. Thomas Jauch hat damals Regie geführt. Ich denke gerne an Tatort Köln, da war ich mal so ein Unternehmensberater. Ich denke wahnsinnig gerne auch an Münster. Mit denen habe ich auch so viel, zweimal schon war ich beim Tatort Münster. Mhm. Einmal so ein Tanzlehrer. Auch schöne, abgefahrene Rollen dürfte ich da spielen.
Das ist schön an deinem Beruf. Man kann einfach sich in Rollen reindenken und Dinge spielen, die im wahren Leben, die man eigentlich gar nicht machen darf oder machen kann.
Ja, zum Beispiel war ich beim Tatort Münster eben als Tanzlehrer einer Gruppentanztruppe.
Ja.
Und das ist schon wirklich eine eigene Welt. Also das ist so abgefahren. Ich meine, die treffen sich in der Woche 4-mal, glaube ich, und dann sind sie das ganze Wochenende unterwegs. Das ist so eine Art Ersatzfamilie. Mhm. Und dass da so ein Mord passieren kann, das kann man sich vielleicht auch mal vorstellen, jedenfalls was das für eine Eigendynamik haben kann. Aber ich fand es auch toll, dann mit denen zusammen da zu sein und in diese Welten zu tauchen. Das sind ja auch tolle, jede Welt für sich hat auch seinen Zauber und das ist immer toll. Oder der Unternehmensberater, sich in die Unternehmensberater, einmal Parfümeur, sich in die Parfümeriewelt reinzudenken. Man hat so viele Möglichkeiten, das ist wirklich die schöne Seite an meinem Beruf.
Wenn du sagst reindenken, ist es auch ein reinfühlen, ein reinriechen. Beim Parfümeur passt es ja, indem du sagst, ich muss wirklich mal in eine Tanzschule gehen, ich muss gucken, wie funktioniert das.
Ja. Ja, das ist so wunderbar, dieser Bereich der Vorbereitung, wo man auf einmal ich mich in einem Hauptkommissariat in Köln wiederfinde und mal sehe, wie das in echt aussieht und Schießtraining bekomme. Das ist die sehr, sehr schöne Seite meines Berufs.
Was würdest du gar nicht spielen? Also gibt es so Sachen, wo du sagst, komm, lass.
Ich würde das immer nur unterscheiden, nicht in jetzt unbedingt irgendwelche Berufsgruppen oder so, sondern immer, wie ist was geschrieben? Und wenn es sehr schlecht geschrieben ist, das hat verschiedene Gründe, dass es nicht spielbar ist. Dann fehlt die Motivation der Figur und dann muss man darüber reden und sagen, wo könnt ihr das ändern? Weil so kann man das nicht spielen, wie es jetzt ist. Und wenn sie das nicht ändern wollen, dann darf man das dann auch nicht machen.
Lieber Max, ich habe zum Abschluss der Sendung noch Halbsätze, die du bitte vervollständigst.
Da sind wir schon bei der Schwäche des Schauspielers.
Ja, die Sätze zu vervollständigen. Ja, das gab es eigentlich mal so einen Satz, den du nicht über die Lippen bekommen hast.
Ich erinnere mich an einen Satz in einem, es war auch ein Krimi, und da sollte ich als Computerspezialist durch einen großen Raum laufen und es gab irgendwie 50 Statisten in diesem Riesensaal und das war irre aufwendig. Ein Regisseur sagte uns auch nochmal, die Texte müssen da sitzen, weil wir haben überhaupt keine Zeit. Und ich war aufgeregt, das war einer, auch da war ich noch ganz jung und ich musste diesen Satz sagen, ich habe ihn bis heute noch in Erinnerung. Das FBI hat, ich kriege ihn gar nicht mehr richtig hin, also ich versuch's nochmal. Das FBI hat ein Suchprogramm entwickelt, mit dem man die Sites auf Übereinstimmung. Nochmal, ich bin jetzt schon wieder nervös, wenn ich einen Satz sage. Das FBI hat ein Suchprogramm entwickelt, mit dem man die Sites auf Übereinstimmung mit Tatortfotos untersuchen kann. Ich habe es diese Nacht mal durchlaufen lassen und bin auf Folgendes gestoßen. Dann musste ich in diesem Augenblick auf einem Stuhl sitzen und auf eine bestimmte Computertaste drücken.
Ja, da sind viele Zungenbrecher drin.
Wahnsinn, oder?
Ja, und nach wie vielen Anläufen hast du es geschafft?
Ich glaube, 4 Takes waren es.
Okay, das geht.
Geht.
Ich hätte 30 gebraucht. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn. Der erste Halbsatz.
Nochmal, ich hab's gar nicht.
Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn.
Oh, Wenn ich die Muße habe, mich auf alles Mögliche einzulassen. Und dann will ich alles dann Sammelsurium ja. sehen, was da irgendwie ist. Und dann ist es mir erstmal wurscht, was.
Guckst du dich auch selber an?
Ja, aber das ist sehr anstrengend.
Okay, weil du denkst, boah, hätte ich besser machen können.
Ne, ist halt Arbeit, ne? Man sagt ja, so, klar. Okay, da habe ich's. Es gibt auch mal Momente, wo man sagt, ach, guck mal, das ist mir gelungen. Aber es gibt auch Momente, wo man sagt, das würde ich aber heute anders machen.
Ja, kenne ich aus dem Radio auch. Meine größte Niederlage.
Oh, ich finde immer mit Superlativen habe ich so mein Problem, weil man das Leben besteht aus Niederlagen auch viel und man daran lernt man halt auch viel. Genau. Insofern denke ich jetzt nicht mit großem Gram über die große Niederlage, aber es gibt schon so Waterloos. Oh Gott, darf ich das erzählen? Es war furchtbar.
Na sag.
Ich habe einmal, ich hatte das war mein persönliches Waterloo. Ja, das kann ich jetzt erzählen. Und zwar war ich der Liebhaber von Alexandra Neldl in einem Thriller in Pro7. Und die Filmemacher hatten die Szenen, also es gab eine Kennenlernszene ursprünglich, dann gab es noch eine Kennenlernszene und in der dritten Szene oder vierten landeten wir dann irgendwann im Bett. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben dafür nicht wirklich Zeit, deswegen haben wir das alles in einer Szene geschrieben. Und ich hatte also auf einmal diese ganzen Entwicklungen dieser Figuren nicht mehr zu spielen und musste das aber, diesen ganzen Text, der da irgendwie gesagt werden musste, unterbringen. Und ich habe das nicht geschafft. Ich stand da und der Text war weg.
Wie ist das ausgegangen?
Dann hat der Regisseur das Team weggeschickt. Das war alles ein Albtraum. Und alle rollten so ein bisschen mit den Augen. Also es hat mich auf jeden Fall, das war mir eine große, große Lehre, dass ich dafür verantwortlich bin, den Text, ich konnte ihn ja eigentlich, aber mich so darauf vorzubereiten, dass der Text ist ja immer die Spitze des Eisbergs. Ich muss den Berg darunter so
was drunter gut liegt, genau.
mir imaginiert haben,
ja, ja, ja.
dass mir das nicht passiert.
Man lernt aus Niederlagen, da passt der erste Satz dazu.
Ja.
Meine Schwäche ist,
dass ich ständig überall alles liegen lasse. Zweimal das Portemonnaie auf dem Autodach.
Oh nein, Scheiße. Mal gucken, was du heute liegen lässt. Meine Geburtsstadt.
Im Pass steht Hilden. Wir haben zu der Zeit in Grevenbruch gewohnt.
Ja, was verbindet dich
herzliche mit Grüße ans Rheinland?
Mit Hilden und dem Rheinland.
Vor allem der Karneval.
Ja.
Der mir, als wir zogen dann nach Fulda, das war auch eine Karnevalshochburg. Und als Kind habe ich das als sehr schön erlebt. Und dann sind wir nach Berlin gezogen und das war natürlich eine große Enttäuschung, als auf einmal nur noch in der Schule irgendwie mal gelegentlich in den kleineren Klassen dann noch gefeiert wurde. Und jedes Mal ist es ein Trauerspiel, den Karnevalsumzug im Kudamm zu sehen.
Den gibt's glaube ich auch gar nicht mehr.
Ach so?
Das ist seit 2017, 2018 ist das glaube ich vom Tisch.
Okay, na gut.
Ja. Max von Pufendorf, Schauspieler. Cluedo, das Mörderspiel. Auf der Bühne in der Kudamm-Komödie am Potsdamer Platz. Er spielt mit als Professor Dr. Blom. Und mal gucken, ob er auch der Mörder ist. Auf jeden Fall danke, dass du da warst. Alles Gute und weiterhin, was sagt man? Toi, toi, toi.